Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.
17:15, die Zeit, wenn Sprenger spricht, Hashtag Media and Sports online geht, hat bis zur vergangenen Saison oft deshalb gut zu dem Mann gepasst, der uns in dieser Folge beehrt, weil er da seine Interviews bekommen hat. Seit dieser Saison ist alles anders. Da ist nach dem Abpfiff in der Liga auch Abpfiff für ihn. Damit euch allen hallo und Martin Groß ebenfalls.
Hallo Christian, das hört sich ja fast depressiv an. Nach Abpfiff ist auch Abpfiff für mich. Also so schlimm will ich es gar nicht mal sehen. Natürlich hat mir das sehr viel Spaß gemacht mit den Interviews, die du da gerade erwähnt hast. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe noch eine leise Hoffnung, dass sich im Laufe dieser Saison nochmal irgendwas entwickelt. Du weißt es ja selber aus der Erfahrung, die du im Arbeitsleben gemacht hast. Manchmal laufen die Dinge schneller, als man so denkt, in Richtungen, von denen man noch gar nicht weiß, dass es sie gibt.
Dann erzählen wir kurz da auch dazu die passende Geschichte. Fritz von Thurn und Taxis kam irgendwann nicht auf den Betzenberg an. Und Sven Arne Görn, seines Zeichens ein herausragender Tenniskommentator, saß als AR auf dem Ü-Wagen und schwuppdiwupp saß am Kommentatorenplatz und hat dann dieses Spiel kommentiert. Lass uns kurz, vielleicht hat es der eine oder andere ja noch gar nicht gemerkt und hat nur gedacht, ach, keine Ahnung, vielleicht kommt er erst am nächsten Spieltag und sonntags, komisch, hat er auch nicht gemerkt, dass da gar nicht die erste Liga läuft, sondern die zweite Liga, ist ja auch kein so großer Unterschied in diesem Jahr. Lass uns kurz erklären, was ist passiert, was hat sich geändert, also an den Rechten und auch für dich.
Also ganz grob zusammengefasst, die einen haben mehr, die anderen haben weniger. Und die einen, die mehr haben, das ist unser Konkurrent, also unser, ich spreche von Sky, weil ich ja bei Sky groß geworden und immer auch noch angestellt bin, unser Konkurrent DAZN, die sind jetzt am Freitag und am Sonntag am Start, was die Bundesliga betrifft. Und für uns, für Sky, bleibt eben der komplette Samstag inklusive des Topspiels. Und natürlich alles, was mit der zweiten Liga zu tun hat. Und wie du schon richtig sagst, ist das in dieser Saison ja mal ein richtiges Pfund.
Samstags heißt natürlich dann nur in Gänsefüßchen 5 Spiele plus das Topspiel. Das heißt, ich brauche auch nur 6 Interviewer.
Genau.
Ja, also Field Reporter bei Sky sind dann auch nicht mehr da und so viele werden halt auch nicht benötigt. Und deshalb machst du jetzt nur noch in Gänsefüßchen Kommentar. Wie sehr vermisst du die Interviews?
Ach, schon sehr. Weißt du, ich habe vor, auch dazu vielleicht ein kleiner Rückgriff auf die Vergangenheit. Ich habe das vor Jahren bei Sky mal angefragt, ob es vielleicht eine Möglichkeit gäbe. Und da hieß es, wir können uns das vorstellen, aber es ist nie so richtig was draus geworden. Und auf einmal ist dann die Tür plötzlich aufgegangen, ohne dass ich da noch weiter irgendwie dran rumgerüttelt hätte. Manchmal ist es halt einfach so. Und das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her. Da habe ich dann die Chance bekommen und habe ja auch, das darf ich an dieser Stelle sagen, dank deines Coachings, dann ein paar ganz gute Interviews dahin bekommen, sodass ich das eben weitermachen konnte. Und es ist natürlich was völlig anderes, als 90 Minuten zu kommentieren und diese unterschiedlichen Ansätze, sich auch vorzubereiten, in so ein Spiel reinzugehen, das zu beobachten, sich immer wieder während des Spiels als Interviewer Gedanken zu machen, was kommt hinten raus, dann genau auf den Punkt auch konzentriert zu sein, weil du natürlich auf Leute triffst, die völlig unterschiedliche emotionale Zustände haben. Das finde ich schon sehr, sehr reizvoll. Und insofern bedauere ich es, dass Stand jetzt die Interviews wegfallen oder nahe an einem Minimum sind. Aber ich sag's nochmal, vielleicht ergibt sich im Laufe der nächsten Monate plötzlich irgendetwas, das dann da doch noch einmal die Tür für die Interviews aufgeht. Und ich habe ja was gelernt und ich hoffe nicht, dass es jetzt komplett verschütt ist, sodass ich es dann eventuell auch erst in einem oder 2 Jahren wieder ausgraben kann.
Das verlernt man nicht. Das kann man oder man oder kann es eben nicht. Es ist ja, viele sagen ja, oh komm, ich will da auch die Interviews machen und das ist das Leichteste, was es gibt. Ich sage immer, und das weißt du ja auch als Coachie, es ist mit das Schwierigste, was es ist. Haben wir jetzt ja auch oft genug gesehen. Da gab es dann auch die Beispiele jetzt während der Europameisterschaft und auch Olympia. Das ist ja, aber andererseits, es ist ja auch genauso, wenn wir Wahlen sehen, da sind die Interviews danach auch schwierig. Was macht es so besonders schwierig?
Ja, du weißt halt nie so genau, was kommt. Ich meine, natürlich ist es so, dass ein Spieler oder auch ein Trainer, der gewonnen hat, sicherlich euphorischer dastehen wird als ein Spieler, der jetzt gerade auf die Mütze bekommen hat. Aber auch da, ich erinnere mich an die vergangene Saison, als, ich glaube, es war Borussia Mönchengladbach in Frankfurt, nochmal ganz kurz vor Spielschluss zurückgekommen ist und in Frankfurt einen Punkt holte. Und ich habe gedacht, jetzt kommt ein Christoph Kramer auf mich zu, der sagt, zum Glück haben wir hier noch einen Punkt geholt. Der wollte davon aber gar nichts wissen. Der hatte sich in diesem Spiel so über eine Situation aufgeregt, dass der erstmal richtig Gas geben wollte und musste auf eine sehr angenehme Art und Weise. Das möchte ich an der Stelle aber auch nochmal sagen. Also Christoph Kramer ist halt ein sehr intelligenter Mensch, der dann eben seine Kritik auch entsprechend verpackt hat, aber eben sehr klar war. Aber es ging nicht darum, in der 90. Minute noch das 3-3 gemacht zu haben. Es ging darum, hey, wir haben ja so an dieser Fehlentscheidung aus meiner Sicht herumgeknabbert. Das musste erstmal raus. Also insofern glaube ich, dass das Schwierige ist, du musst immer aufmerksam sein. Du musst immer schauen, wer kommt da, wie kommt da jemand an. Und du musst flexibel sein. Und vor allen Dingen, und ich glaube, dass das nicht immer gelingt, du musst halt zuhören, was die da eigentlich erzählen. Wenn ich da einen vorbereiteten Fragenkatalog habe, damit ich da meine 1,5 bis 2,5 Minuten mache, dann mag ich da vielleicht einigermaßen unfallfrei durchkommen. Aber ich bekomme überhaupt nicht mit, was da vielleicht auch zwischen den Sätzen gesprochen wird oder sogar ganz klar angesprochen wird. Und das fällt mir persönlich immer mal wieder auf, dass ich das Gefühl habe, hast du da jetzt genau zugehört? Dann müsste doch jetzt eigentlich Frage XY kommen. Wobei auf dem Sofa ist das natürlich alles viel einfacher.
Ja, ist es. Allerdings auch das als Kompliment dann gerne zurück. Das ist dir so gut wie nie passiert. Natürlich kann immer mal wieder was passieren. Martin hat es gerade gesagt, also wollen ja auch so ein bisschen hier so hinter die Kulissen blicken und der eine oder andere nimmt jetzt auch vielleicht was daraus mit. Auch deshalb habe ich ja diesen Ableger hier gegründet. Ganz wichtig, also du hast die Hauptsachen alle schon oder das meiste schon gesagt. Wir können es auch zusammenfassen in einem Schlagwort, eben auch die Situation. Das heißt auch, den, der da kommt, abholen und dem in die Augen schauen. Und du weißt oftmals, wie der tickt. Also ein Jonas Hector muss ich nur anschauen und dann weiß ich, okay, da frage ich jetzt am besten gar nichts.
Ja, aber auch das ist ja eine Kunst, ne? Also ich meine, er wird dir nicht eine Minute voll machen, wenn du ihn gar nicht anstupst. Aber es kommt dann eben darauf an, wie du es machst. Und da kannst du natürlich manchmal Glück haben, manchmal liegst du halt völlig verquer. Aber ich glaube, die merken alle, ob sie nun gewonnen haben oder verloren haben, wie du ihnen gegenübertrittst, ob das eine Authentizität hat, ob du dich auch in die Situation mal reinversetzen kannst, ohne dich gemein zu machen. Das meine ich nicht. Es geht einfach nur darum, aha, da hat jemand gerade verloren, dann kann ich den nicht fragen, ob der Pausentee gut geschmeckt hat. Also jetzt mal ganz blöd, ihr weißt, was ich meine oder ihr da draußen wisst, was ich oder worauf ich hinaus will. Und noch kommt noch eins dazu, du kannst dir natürlich ein paar Gesprächspartner wünschen, aber das heißt noch lange nicht, dass sie dir auch hingestellt werden. Und dann hast du da plötzlich Gesprächspartner, die du gar nicht so sehr auf dem Zettel hattest, aber aus denen möchtest du ja auch was rausbekommen. Also von wegen, ich fahre da hin und weiß gerade mal, wer da gegen wen spielt, das kann genügen. Für mich wäre es das nie.
Du hast jetzt gerade gesagt, du weißt nicht, wen du da hingestellt bekommst. Also erklär kurz für uns, ich sage das ja auch immer gerne im Coaching, für uns ist so vieles klar gegeben und festgelegt. Wenn du jetzt sagst, wer da hingestellt wird, erklär unseren, ja, deinen Fans und meinen Zuhörern, erklär denen, wie dieses Prozedere ist.
Ja, also du machst dir natürlich während des Spiels Gedanken darüber, wen würdest du hinterher ganz gerne interviewen. Natürlich sind da Mannschaftskapitäne ganz weit vorne, weil die nun mal das Sprachrohr der Mannschaft sind. Aber du hast innerhalb eines Spiels Entwicklungen, die dann danach schreien, dass du plötzlich den Torwart haben möchtest. A, weil er herausragend war oder B, weil er 1-2 Tore verschuldet hat. Also bestellst du den in An- und Abführung beim Pressesprecher oder beim Medienchef oder wie auch immer die Position dann letztlich im Verein heißt, also bei demjenigen, der dafür verantwortlich ist, dir diese Gesprächspartner auch zuzuführen. Jetzt geht der zu seinem Torhüter, der gerade zweimal daneben gegriffen hat und hat gesagt, Sky will dich jetzt nach Spielschluss gerne interviewen. Da sagt der, du hast ja nicht mehr alle. Und dann kommt es immer ein bisschen darauf an, welches Standing hat dann eben ein Pressesprecher bei den Spielern und im Verein, kann er ihn dann doch noch dahin bewegen oder eben nicht. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Du kannst dir vieles wünschen, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass du dann den Gesprächspartner nach Spielschluss da stehen hast, den du dir auch gewünscht hast. Und dann kommt es eben natürlich auch in anderen Situationen vor, dass du einen auf dem Zettel hast, der aber gar nicht so die Rolle spielt und plötzlich ist es ein ganz anderer, der eine Geschichte schreibt. Ich erinnere mich ans Pokalfinale der vergangenen Saison. Lukas Piszczek bei Borussia Dortmund hat kein Tor geschossen, aber der wurde nach Spielschluss so gefeiert, weil es eben das letzte große Spiel für den Mann war, der dann 10 Jahre bei Borussia Dortmund gespielt hat. Und den haben sie auf den Schultern über den Platz getragen und geschmissen. Und das war so schön. Und da musste ich natürlich sagen, der muss kommen. Also wenn es irgendwie geht, muss der kommen. Obwohl der, was das Spiel angeht, sicherlich nicht das ganz große Kapitel geschrieben hat. Aber hinten raus war es das Größte für meine Begriffe. Und er war dann auch da zum Glück.
Das waren dann auch sicherlich so die Bilder, die hängen geblieben sind. Jetzt kommt vielleicht einer und sagt, Mensch, da hätte es ja auch vorher drauf kommen können, dass das Piszczek letztes Spiel ist. Nein, konnte man in diesem Jahr tatsächlich nicht vorher drauf kommen, weil das Pokalfinale eben nicht den finalen Abschluss gesetzt hat. Also das ist halt, was du ja eben auch schon sagtest, so leicht mal gesagt auf dem Sofa, Mensch, komm mal vor. Ja, nee, manchmal ist es halt dann eben so. Die Vereine, also ich mache ja auch Interviews immer noch, die Vereine, wo du immer die bekommst, die du gerne auch sprechen möchtest, sind auch relativ klar. Und da gibt es natürlich Vereine, wo du nicht immer unbedingt die bekommst, die du gerne hättest. Wollen wir über die kurz sprechen?
Was stellst du dir denn da vor?
Nein, wir müssen ja nicht lange um den heißen Brei reden. Natürlich ist jetzt bei Bayern oder bei Dortmund, um mal direkt bei den beiden zu bleiben, sind dann immer oft auch mal dieselben gefragt. Und dann sagen die halt auch mal, ach komm, jetzt nimm doch bitte mal einen anderen. Manchmal läuft es allerdings auch so, da musst du gar nicht fragen, sondern da wird vorher festgelegt, da ist jetzt Dortmund nicht die Ausnahme, das kommt des Öfteren vor, dann sagt der Verein, so passt auf, heute macht der die Interviews für Sky, der macht die Interviews für die ARD und der macht die Interviews für die Kollegen, für die Printjournalisten, die dann ganz hinten am Ende der Verwertungskette irgendwo stehen. Übrigens interessanten, spannenden Artikel, dazu findet ihr in der Serie auf dwdl.de. Manuel Weiß hat die verfasst, aber das wirklich nur jetzt mal so als Sidekick, weil der sich auch so mit dieser Entwicklung beschäftigt hat. Ich kenne das ja noch, dafür hast du in Gänsefüßchen zu spät angefangen mit den Interviews, beziehungsweise warst du wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Die kamen ja, früher kamen die dir vom Platz entgegen. Du standst unten am Platz und du standst da mit dem Mikrofon und dann kamen die dir schon entgegen. Und wenn du, also mir ist mal passiert, dass Thomas Kempe, kennt der ein oder andere vielleicht noch, kam auf mich zu und fing direkt an zu reden. Und das ist natürlich dann auch die Kunst, nicht zu sagen, pass mal auf, du bist jetzt mal still, ich will jetzt meine vorbereitete Frage hier loswerden, sondern einfach das Mikrofon hinstellen und den halt, ich glaube, der hat damals 2-3 Minuten am Stück gesprochen und zwar alles gesagt. Ich habe nicht eine Frage gestellt. Das gibt's natürlich heutzutage ja leider nicht mehr so. Ne? Manchmal vermisse ich's.
Ja, klar. Ich meine, wir reden dann in dem Zusammenhang eben sehr häufig von den Typen, die irgendwie nicht mehr so da sind. Ich glaube schon, dass es die noch gibt. Allerdings ist es natürlich schon so, dass diese Bundesliga ja mittlerweile unter einem solchen Brennglas ist. Denken wir an die sozialen Medien, die natürlich auch von den Spielern selber bedient werden. Die sind also, ich weiß nicht, ob tagtäglich, aber doch sicherlich relativ häufig im Fokus der Öffentlichkeit. Und es gibt ja nicht nur Sky, sondern du hast das eben schon erwähnt. Dann will auch der Verwerter ARD und das Sportstudio vom ZDF noch was und die Deutsche Fußballliga ja im Übrigen auch und dann gibt's ja noch die Kollegen aus dem Zeitungsbereich, die Hörfunkkollegen auch nicht zu vergessen. Also ein Spiel ist für diejenigen, die häufig angesprochen werden, fast jeden Samstag eben nicht mit Schlusspfiff vorbei. Und insofern habe ich ja auch ein zugegebenermaßen allerdings eingeschränktes Verständnis dafür, dass dann eben die Spitzenspieler auch mal sagen, nee, also heute will ich wirklich nicht. Ich habe selber nicht gut gekickt und was soll ich denn jetzt noch sagen? Also nee, heute will ich es halt nicht. Blöd ist für uns dann immer, also jetzt für Sky, wenn du dann irgendwo, beispielsweise jetzt bei der ARD oder auch beim ZDF, plötzlich diesen Spieler siehst. Ja, du hast dich selber drum bemüht und er ist dann bei der Konkurrenz plötzlich doch nochmal stehen geblieben. Das ist immer ungünstig, dann soll er lieber gleich ganz durchgehen. Aber nun gut, das sind dann so die Wehwehchen, die dann im Laufe einer Saison mal kommen. Und wenn ich sage eingeschränktes Verständnis, die Spieler verdienen natürlich auch ein sehr, sehr ordentliches Schmerzensgeld. Und insofern bin ich immer der Meinung, auch wenn ich echt einen Mist zusammengestiefelt habe, das gehört einfach dazu, sich dahinzustellen und dann eben ein paar Fragen zu beantworten. Und wenn sie einem nicht passen, dann muss man dem Interviewer eben auch mal einen mitgeben. Das ist dann eben das Berufsrisiko, was mich, dich und alle anderen, die es eben machen, dann ab und zu mal trifft.
Finde ich auch, aber ganz, ganz wichtig ist halt wirklich hinzugehen und zu sagen, ja. Und was du ja auch gesagt hast, also egal, ob wir jetzt, also können wir runtergehen, noch in die dritte Liga, die verdienen ja alle noch richtig Geld. Aber wenn wir dann jetzt wirklich in der Bundesliga sind und wenn einer achtmal das Gleiche sagen muss, ja, dann muss er das eben sagen. Aber das finde ich genauso. Dafür wird er dann letztlich eben auch bezahlt.
So ist es.
So ist es, ne? Und dann finde ich, gehört es auch dazu, sich da ordentlich hinzustellen. Und ich sag ja immer, weißt du ja auch, wichtig ist, dass auch so eine Gesprächsatmosphäre entsteht und dass keiner da irgendwie jetzt meint, er müsse den anderen irgendwie auflaufen lassen. Also dann kannst du ja wirklich, nehmen wir dann nochmal dieses Interview aus der Relegation von The Zone mit Jonas Hector. Ja, da sahen dann am Ende beide eben schlecht aus. Und das ist dann halt immer, finde ich, dann immer das größte Problem. Also wenn dann beide richtig schlecht aussehen. Wenn nur einer schlecht aussieht, ist okay. Aber wenn beide schlecht aussehen, dann ist alles verkehrt.
Ja, also ich habe eben schon mal gesagt, dass ich mich ja nicht gemein machen möchte mit dem Spieler oder dem Trainer. Ich bin allerdings schon der Auffassung, dass es, was die Gesprächsführung angeht, durchaus auch in meiner Verantwortung ist, jemanden nicht schlecht aussehen zu lassen. Und wenn der auf dem Weg dahin ist, sich fürchterlich zu vergaloppieren und mir gelingt es, ihn vielleicht ein bisschen einzufangen in seinem Sinne, ohne mich dabei zu verbiegen, dann finde ich, ist das durchaus auch eine Sache, die man mal überlegen darf. Also jemanden jetzt da wirklich ins Messer laufen zu lassen, weil der so voll mit Emotionen ist, da bin ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich der Typ für. Also es ist ein Geben und ein Nehmen, aber sich da irgendwie gegenseitig anzupumpen und wie du sagst, dann am Ende da rauszugehen und das Gefühl gehabt zu haben, okay, wir haben uns jetzt im Ring gegenüber gestanden und jetzt haben wir aber beide mal richtig auf die Klüsen gekriegt, das ist ja nicht Sinn der Sache.
Und das passiert halt eben genau dann, wenn du dich nicht reinfinden kannst und wenn du dir auch nicht bewusst bist, worum es eigentlich geht. Deshalb bleibe ich ja dabei. Also dieser Job des Interviewers wird vollkommen unterschätzt und es ist auch was komplett anderes, ob du jetzt moderierst, Interviews machst oder ob du eben kommentierst. Auch das haben wir ja früher öfter mal erlebt. Dann kommentierst du und dann ging der Kommentator, gibt's ja auch öfter, geht dann runter und muss Interviews machen. Und ganz oft erlebst du dann halt, dass der sein Spielfazit nochmal wiedergibt und das Gegenüber sagt dann, jo, haben sie richtig gesehen. Da freut sich der Kommentator. Aber der Mehrwert für den Zuschauer oder die Zuschauerin ist natürlich gleich null.
Ja, das ist ganz interessant, dass du das jetzt ansprichst, weil ich ja als Kommentator, wenn ich beispielsweise in der Konferenz arbeite, auch ein Stück zusammenbaue, was dann eben in unserer Alle Spiele, Alle Tore Sendung läuft. Und da werden ja auch Interview-Ausschnitte drin verarbeitet. Und wenn ich dann da stehe als Zusammenfasser und die ersten zwei Antworten geben eigentlich nur das Spielgeschehen wieder, dann werde ich nervös, Weil das brauche ich natürlich nicht. Also ich brauche den Mehrwert, den du eben angesprochen hast. Ich will wissen, was ist da jetzt genau passiert in der einen oder anderen Szene. Ich will vielleicht auch einen Ausblick wissen, was macht dieses Ergebnis jetzt mit Ihnen persönlich, mit der Mannschaft. Also solche Sachen. Aber wenn mir jetzt der Trainer, und das passiert sehr, sehr häufig, erzählt, ja, also in den ersten 20 Minuten haben wir gut angefangen, dann haben wir ein bisschen den Faden verloren, das 1-0 zur Pause war ein bisschen glücklich, dann haben wir es wieder besser hinbekommen, am Ende haben wir 2-0 gewonnen, alles ist gut. Das ist die Aufgabe des Kommentators, aber nicht die des Interviewers, das nochmal rauszukitzeln. Aber das ist meine Auffassung.
Du hast es auf den Punkt gebracht und wunderbar, so genau hatte ich mir den ersten Teil vorgestellt. Vielleicht ist ja wirklich der ein oder andere dabei, der sagt, wow, da habe ich was mitgenommen. Es gibt auch das spielt ja auch immer eine Rolle. Also wenn du jetzt jemanden im Studio hast, finde ich, musst du noch anders oder solltest du noch anders mit ihm umgehen, weil es ist ja dein Gast. Also sei zudem immer nett. So weit zum Thema nett und zu dem, was man so in der Theorie erzählt. In der Praxis kann das dann auch mal so aussehen, dass ich sage, pass auf, bei mir, bei Media and Sports, Hashtag Media and Sports, ich liebe es, dieses Hashtag auszusprechen, gibt es drei Aufgaben. Aufgabe 2 und 3 erfährst du später, aber wir sind bei 20 Minuten. Das heißt, jetzt kommt die kurze Unterbrechung und du sagst jetzt ganz spontan entweder A, die Werbung an, die kommt, die ich auch nicht kenne, oder B, dein spontan, welche Werbung, darauf will ich eigentlich hinaus. Wenn du jetzt an Werbung denkst, welcher Werbeslogan fällt dir als erster ein?
Waschmaschinen leben länger mit Calgon.
Bis gleich. Martin Groß, einst einer der Besten bei Sky am Field, jetzt einer der Besten bei Sky, oben als Kommentator am Mikrofon. Das ist Stand jetzt. Jetzt erzähl du uns erstmal, wie alles begann. Der kleine Martin, wo kam er auf die Welt?
Mitten in Hamburg, in St. Georg, das ist wirklich hinterm Hauptbahnhof, also zentraler geht's nicht. Da habe ich dann allerdings auch nur ein paar Wochen gelebt, beziehungsweise nicht hinterm Hauptbahnhof, sondern Heiliggeistfeld, also next to St. Pauli. Dann ging's ein bisschen weiter raus in den Stadtteil Barmbek, aber ich das jetzt weiter alles vertiefe. Also geboren, aufgewachsen, Schulzeit, Zivildienst in Hamburg absolviert und dann zwecks
Papa, Studium was Rheinland. Ist Papa, was ist Zivildienst?
Ja, es gab mal eine Zeit, liebe Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch jetzt was mitgebracht. Es gab eine Zeit, da die langsam erwachsen werdenden Männer aufgefordert wurden, bei der Bundeswehr ihren Wehrdienst abzuhalten. Ich glaube, es waren anderthalb Jahre, Christian, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hatte man dann die Möglichkeit, entweder das zu tun oder aber diesen Wehrdienst zu verweigern und einen sogenannten Ersatzdienst zu machen, den Zivildienst. Da steckt ja schon das Wörtchen zivil drin, heißt also, du hast dann eben nichts damit zu tun gehabt, irgendwie durch den Schlamm zu robben und Schießübungen zu machen, sondern du solltest halt einen Dienst an der Gesellschaft tun, im Krankenhaus oder aber im Altenheim oder aber als Transporter im Krankenhaus, also nicht zwingend nur auf Station, diverse Möglichkeiten, ich glaube Kindergarten und so weiter, auch alles möglich. Und ich habe mich eben zu dieser Variante entschlossen und bin dann im Krankenhaus gewesen und war dort im Transportdienst beschäftigt und bin durchs ganze Krankenhaus gelaufen und habe die Patientinnen und Patienten von A nach B gefahren zu Untersuchungen und wieder abgeholt. Und das habe ich halt dann, ich glaube, 15 Monate gemacht nach dem Abitur. Und dann bin ich halt...
Ja, lass uns kurz beim Zivildienst. So leicht ist, also ich hatte das große Glück, dass ich tatsächlich, man musste da vor so einen Ausschuss treten, dann hing im Hintergrund der Bundespräsident, der damalige. Und dann saßen da drei Nasen, glaube ich, waren es, in Uniform vor einem. Und dann wurdest du im wahrsten Sinne des Wortes gemustert. Ich wurde zum Glück ausgemustert. Aber wenn du nicht ausgemustert wurdest, dann war es ja gar nicht so einfach, in diesen Zivildienst reinzukommen. Die haben dir ja irgendwelche Fragen gestellt nach dem Motto, da steht einer mit einer Pistole und schießt auf deine Mutter. Du hast selber eine Pistole in der Hand. Lässt du den schießen oder erschießt du ihn? Die Gewissensprüfung nannte man das, ne?
Ja, also da hatten dann ein paar Menschen vor mir schon ganze Arbeit geleistet, indem als dass sie das dann irgendwie auch hinterfragt haben, ob das wirklich notwendig ist. Also ich musste tatsächlich eine Begründung schreiben und das war jetzt auch nicht eine halbe DIN A4-Seite. Also sie wollten schon ausführlich wissen, warum ich auf den Gedanken komme, nicht zur Bundeswehr zu gehen, um dort meinen Wehrdienst abzuhalten. Ich hatte aber nicht mehr das persönliche Gespräch. Das war dann Anfang der 90er oder Ende der 80er war das dann schon etwas weniger aufwendig. Also du wurdest nicht mehr ganz so auf Herz und Nieren geprüft. Aber was ich trotzdem ich verweigert habe, noch machen musste, war so eine Aufnahmeprüfung bei der Bundeswehr. Also ich nenne die so, wahrscheinlich heißt die anders. Also ich hatte auch schon meine Zivildienststelle und musste dann trotzdem in Hamburg an die Alster fahren. Wunderschönes Grundstück, also konnte man schön aus dem Fenster schauen, habe ich dann auch ein bisschen gemacht. Und dann musste ich da ankreuzen, zu was für einer Einheit ich denn gehen will, wenn ich zur Bundeswehr gehe. Und das war ganz strange. Ich meine, wie gesagt, die Stelle hatte ich schon und trotz allem musste das nach Protokoll dann eben noch laufen und ich kreuzte dann fleißig da Marine an und musste dann noch beim Morsen mitmachen und so. Also das war eine andere Welt.
Dann lass uns kurz, weil du es gerade so angesprochen hast, dann kurz, wann hast du Abi gemacht oder andersrum Geburtsjahrgang, dann haben wir das auch noch abgehakt und können dann loslegen mit dem Studium.
Ja, 69er Jahrgang, großer Jahrgang, natürlich. Und Abi sehr spät, weil auch eine Ehrenrunde gedreht, also Abi 90, dann kam der besagte Zivildienst und dann während des Zivildienstes musste ich mir dann mal Gedanken darüber machen, wie ich denn dem Ziel, im Sportjournalismus arbeiten zu können, wirklich näher komme. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn seiner Zeit habe ich mir doch tatsächlich eingebildet, dass die alle auf mich warten würden, beim NDR beispielsweise. Und ich bin sehr dankbar, auch heute noch, sehr dankbar, dass Klaus Beißner, seinerzeit der Hörfunksportchef beim NDR, mich empfangen hat und mir dann relativ schnell gesagt hat, schön, dass Sie da sind, aber wir haben gerade nicht auf Sie gewartet. Fangen Sie mal an zu studieren und wenn Sie das getan haben, dann können wir mal über eine Hospitanz oder ein Praktikum reden, also eine in An- und Abführung freie Mitarbeit, die erstmal klar macht, ob das was für Sie ist, ob wir das auch mit Ihnen können und so weiter und so fort. Und da war mir natürlich klar, also nur Abi und nur Zivildienst führen nicht dahin, dass ich irgendwann mal was über den Sport erzählen oder schreiben darf. Und so ist dann die Konsequenz entstanden, ein Studium zu beginnen und weil mein Numerus Clausus, also mein Abischnitt, eben nicht ausgereicht hat, um in Hamburg einen Studienplatz zu bekommen, hat es mich dann ins Rheinland verschlagen, Düsseldorf, dort ist das Ganze dann losgegangen und letztlich bin ich an der Sporthochschule in Köln gelandet und habe da, wie viele Kollegen übrigens, ein Studium zu Ende gebracht, Sport auf Diplom studiert und mit der Sportpublizistik als einen der Hauptfächer und das Ganze abgeschlossen. Ja, und damit sozusagen den theoretischen Unterbau geschafft.
Und wie schwierig diese Aufnahmeprüfung bei der Sporo ist, das wird der eine oder andere, der jetzt zuhört, oder die eine oder andere, die jetzt zuhört, wissen. Wer es nicht weiß, im Ableger, Sprenger spricht Hashtag Books and Sports. In einer Folge war Professor Ingo Frohböse. Und selbst der Prof von der Sporo, hat diese Aufnahmeprüfung als legendär bezeichnet. Also.
Ja, das stimmt. Sie ist, glaube ich, auch deswegen legendär, weil halt die älteren Semester gerne auch mal zugucken. Du bist da halt nicht alleine in der Schwimmhalle und ziehst dann da deine Bahnen in einer gewissen Zeiteinheit, sondern da guckt dann halt von oben das Volk zu. Oder in der Leichtathletikhalle die 100 Meter. Oder. Also es ist nicht so, dass die da anfangen zu grillen und zu campieren und so, aber du bist da nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und dann ist es eben an einem Tag und verschiedenste Sportarten durch und es gibt halt kein Pardon. Wenn du vom 1-Meter-Brett springst und die Beine schlagen über, bist du halt raus und musst es wiederholen. Und hast du 2 sogenannte Defizite, bist du raus und kannst nächstes Jahr wiederkommen. Also schwierig.
Hast du denn während des Studiums dann schon begonnen zu arbeiten?
Ja. Und da bin ich auch wirklich dankbar für, dass ich da diverse Richtungen habe einschlagen können. Start war bei WDR in der Redaktion Sport im Westen. Es gibt sicherlich Leute, die sich noch daran erinnern können. Und Die Redaktion saß in Düsseldorf, ich wohnte in Düsseldorf und ich hatte die Möglichkeit, als studentische Hilfskraft da zu arbeiten. 2 Tage die Woche, glaube ich, war es. Und bin da also das erste Mal mit der Redaktion und Sportbetrieb in Berührung gekommen. Und daran anschließend habe ich dann für die Westdeutsche Zeitung gearbeitet, hatte so großartige Sportarten wie Rollhockey zu betreuen, American Football, das war damals, weil die Düsseldorf Panther erfolgreich waren, in Düsseldorf durchaus bekannt, aber ich musste mich da erstmal richtig reinfuchsen. Und dann gab es einen Ableger aus Nordamerika, aus den USA, die NFL Europe, wo dann Rhinefire entstand. Frankfurt Galaxy war ein anderer Standort, eben in Frankfurt. Da war ich dann plötzlich auch drin. Das war schon hochinteressant, weil wir dann auch die Auswärtsfahrten mitmachen durften. Und da ging es dann halt nach Edinburgh und nach Frankfurt natürlich und nach Barcelona und nach London. Und also ich meine, ich war Anfang, Mitte 20 und auf einmal gingen solche Sachen, Trainingslager in Atlanta für die Zeitung und für den Hörfunk. Also es war schon in An- und Abführung Weltklasse. Ich habe da viel, viel, viel gelernt und habe darüber hinaus dann immer versucht, wenn immer möglich, mal hier ein Praktikum zu machen, mal da irgendwas anderes zu probieren. Online habe ich auch gearbeitet, Praktikum bei der Deutschen Presseagentur gemacht, um mal eben das Agenturdasein mitzuerleben, was ja sich ja wieder komplett unterscheidet von anderen Printbereichen. Ja, und so ist dann eben ein Gesamtpaket zustande gekommen, inklusive des Studiums als theoretischem Überbau oder Unterbau, was dazu geführt hat, dass ich dann letztlich dahin gekommen bin, wo ich bin.
Aber da bist du ja nicht hingekommen, weil Sky gesagt hat, oder Premiere, war es damals noch Premiere oder hieß der Laden schon Sky? Hieß schon Sky?
Nee, Premiere.
Premiere noch, ne?
Ja.
Die sind ja nicht alleine auf dich gekommen, oder? Doch.
Nein, also im Rahmen des Studiums an der Sporthochschule gab es bei der Sportpublizistik ein Seminar, das nannte sich Live-Kommentieren im Fernsehen. Das fand ich natürlich höchst ansprechend und das habe ich dann besucht und habe dann da, wie alle anderen auch, es waren so 10, 12 Leute da bei diesem Seminar dabei, die Möglichkeit bekommen, ein Spiel zu kommentieren. Natürlich nicht live, sondern der Seminarleiter hatte dann eben ein Spiel mitgebracht, damals noch auf Video, und wir hatten dann da im Institut die Möglichkeit, eben etwas dazu zu erzählen. Und das habe ich gemacht, wie alle anderen eben, wie gesagt, auch. Und dann haben wir uns das hinten raus angeschaut und da war dann eben der Leiter ganz angetan und hat dann gefragt, ob ich nicht irgendwie eine Arbeitsprobe hätte, die er dann mal weiterreichen könnte. Und so ist das Ganze dann letztlich ins Rollen gekommen.
Und der Leiter, war das oder ist das ein berühmter Mensch gewesen? Oder?
Also ja, ich würde schon sagen, Marcel Reif wird wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Jüngeren noch was sagen. Der war damals eben so eine Art Lehrbeauftragter an der Sporthochschule. Arbeitete übrigens seinerzeit noch für RTL in der Champions League. War also noch gar nicht bei Premiere. Wechselte dann aber 2000 zu Premiere. Und 2000 begann Premiere ja dann auch mit der Übertragung der Bundesliga in einem völlig anderen Umfang. Also plötzlich wurde jedes Spiel übertragen, es wurde die sogenannte Konferenz aus dem Boden gestampft und da brauchte Premiere natürlich auch Leute, die einigermaßen gerade aussprechen konnten. Und da war ich dann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, musste allerdings auch erstmal dort eine Probe abliefern. Und das Gute war damals, dass Premiere Rechte an der Major League Soccer hatte, also dem Profifußball in den USA und auch an argentinischem und brasilianischem Fußball. Da wurden also tatsächlich zwischen 1 und 3 oder 2 und 4 oder 3 und 5 Spiele übertragen in der Nacht. Und da habe ich dann angefangen, ich weiß noch ganz genau, in der Nacht vom 1. auf den 2.7.2000, das erste Spiel, was ich dann live gemacht habe, war Tampa Bay Mutiny gegen New York, New Jersey Metro Stars. Lothar Matthäus war der einzige, den ich kannte, bevor ich mich vorbereitet hatte. Das Problem war, Lothar war verletzt und er spielte gar nicht. Aber damals noch kein Internet, ja, das war dann schon eine Herausforderung, ein bisschen was über die Tampa Bay Mutiny und New York, New Jersey Metro Stars herauszufinden. Aber es hat offenbar so funktioniert, dass dann im Laufe des Spätsommers plötzlich dann der Anruf kam, wir würden dich jetzt gerne mal nach Schalke schicken. Da bin ich wie vom Donner gerührt gewesen. Da ist mir fast der Hörer aus der Hand gefallen. Wie jetzt Schalke? Ja, Schalke gegen Cottbus. Da Bundesliga. Da habe ich wirklich nochmal nachgefragt. Meint ihr das jetzt ernst? Und so war es dann halt.
Das war dein erstes Live-Spiel, Schalke gegen Cottbus. Was hast du davon noch in Erinnerung?
Parkstadion. Treffen vor dem Spiel. Gibt dann ja immer eine technische Besprechung, so ungefähr 3 Stunden vorher. Und ich hatte wirklich, außer dass ich wusste, dass ich gut vorbereitet war, vom Ablauf etc. überhaupt keine Ahnung. Ich bin da also wirklich ins eiskalte Wasser geschubst worden und kam da hin und alle standen so im Kreis herum und es gab einen Menschen, der dann so ein bisschen der Wortführer war, der allerdings gar nichts mit der Redaktion zu tun hatte. Michael Opitz, du wirst ihn auch kennen, mittlerweile berentet von, wie hießen die denn damals? Nicht Sportcast, sondern ist ja, auch egal. Ja, also jedenfalls von der Produktion, die kümmern sich dann darum, dass das Ganze auch wirklich technisch sauber abläuft und dass man die Regeln einhält, auch als übertragender Sender. Und der stand dann da und drumherum 25 andere Leute und las dann so vor, ja, Kommentar, who the fuck is Martin Groß? Und da habe ich mich dann gemeldet und habe gesagt, ich bin das. Und ja, ich spreche jetzt heute hier über das Spiel. Das ist mir auch noch lebhaft in Erinnerung geblieben, dass keiner was mit mir anfangen konnte und ich genauso wenig was mit der Situation. Und trotzdem hat es nicht nur Spaß gemacht, sondern es hat funktioniert. Und ich glaube, Markus Lindemann war auch mit dabei damals schon. Der war Interviewer und der hat dann mich Hüb Stevens vorgestellt. Das war irgendwie auch total nett von Markus, mit dem ich auch wirklich nicht zuletzt dank der vergangenen anderthalb Jahre ein gutes Verhältnis habe, weil wir ganz häufig an Sonntagen zusammengearbeitet haben in den zurückliegenden Spielzeiten. Und der hat das dann so ein bisschen übernommen, hat gesagt, hier, das ist der Kollege Martin Groß und der wird heute das Spiel kommentieren, Herr Stevens. So. Und jeder, der mal mit Herrn Stevens zu tun hatte, der weiß, dass Herr Stevens auch gerne mal wirklich knurrig daherkommt. Und insofern war ich Markus ganz dankbar, dass so dieser erste Berührungspunkt unter Anleitung eines erfahreneren Kollegen stattgefunden hat.
Knurrig ist ja noch sehr charmant. Also knurrig ist wirklich sehr charmant. Aber
es war vor dem Spiel. Ja, also insofern war nur so, dass hinterher musste damit nicht vorbeikommen. Schon gar nicht, wenn es dann irgendwie in die Hose gegangen ist. Also Hüb kann schon auch beißen.
Und wie ging das Spiel aus?
Schalke gewann, ich meine 3-0. Andi Möller hat seinerzeit noch ein Tor gemacht.
Wow, und was ist aus ihnen geworden? Hüb Stevens ist in Rente, Energie Cottbus, da ist jetzt Pele Wollitz wieder zurückgekehrt, ja, in der, keine Ahnung, wievielten Liga und zum wievielten Mal. Und Schalke, ja, das wissen wir nun alles selber. Ein erstaunlicher Weg und dann bist du diesem Sender tatsächlich immer treu geblieben.
Jein. Ich bin ein Jahr lang woanders gewesen. Und zwar bei Arena. Das war in der Saison 2006, 2007, also unmittelbar nach der WM hier in Deutschland. Ja. Und da verlor Premiere die Rechte an den damals noch nicht existierenden Sender Arena. Und ein Jahr lang hat dann eben dieser Sender die Bundesliga übertragen und sie dann nach einem Jahr wieder an Sky zurückgegeben, also Premiere, Sky. Und ich hatte dann das Glück, dass mich Premiere wieder zurückgenommen hat. Dieses Glück hatten längst nicht alle. Und insofern bin ich jetzt seit 2000 mit einem Jahr Unterbrechung da.
Und Martin hat neben der Bundesliga noch ein bisschen was anderes gemacht und darüber sprechen wir dann gleich. Aufgabe 2, du haust jetzt einen Cliffhanger raus, dass auch alle wirklich wissen wollen, worum es gleich geht in Teil 3.
Wenn mir da die Luft wegbleibt, merkt's jeder.
wie war noch der Satz, wenn mir jetzt der nicht Satz war, einfällt?
Wenn mir da die Luft wegbleibt, dann merkt es jeder.
Ja, also wenn uns jetzt hier die Luft wegbleibt, merkt es auch jeder, weil dann ist da irgendwie nichts. Worauf bezieht sich dieser Satz, weil jetzt alle da gesessen haben und gelauscht haben und gedacht haben, Mensch, was erzählt der Groß jetzt?
Ja, wenn er nichts erzählt in der Situation, dann entsteht eben ein großes Loch und dann springt beim WDR in der Nachrichtenredaktion nicht nur der Redakteur vom Stuhl, sondern auch eine, wie soll ich das nennen, Notfallschleife an und es gibt halt keine Nachrichten. Und das ist dann schon sehr auffällig im Programm. Ich meine, im Hörfunk sind Löcher schon natürlich auffällig, weil man ja mit Musik und mit Sprache über den ganzen Tag eigentlich versorgt wird und wenn da mal Ruhe ist, dann guckt man ja unwillkürlich hoch, aber zur vollen Stunde keine Nachrichten hat vielleicht dann nochmal eine etwas andere Wirkung. Deswegen sage ich also, wenn mir da die Stimme wegbleibt, ich keine Luft mehr kriege oder aus welchen Gründen auch immer vergesse, mich einzutasten, also das Mikrofon scharf zu machen, dann errege ich auf ungewollte Art und Weise ein wenig Aufmerksamkeit.
So, und genau über dieses Thema wollten wir nämlich jetzt dann in Part 3 sprechen. Ihr sagt jetzt, hä, wie? Ach stimmt, manchmal morgens, wenn ich da früh mit dem Hund rausgehe, da höre ich ihn oder. Wir haben überhaupt noch nicht drüber gesprochen. Die zweite große Liebe ist das Radio.
Ja, kann ich wirklich sagen, weil es so viele Möglichkeiten bietet. Also mir zumindest. Das eine ist zum Beispiel diese Live-Strecke bei den Nachrichten. Aber im Rahmen meiner Tätigkeit beim WDR im sogenannten Stimmwerk, das ist ein Pool von Sprecherinnen und Sprechern, kann ich auch ganz andere Sachen machen. Also da geht es dann darum, Interviewschnipsel in Englisch zu overvoicen, wie wir das nennen, also Deutsch drüber zu legen. Manchmal ist auch einfach ein Bibelzitat gefragt. Dann gibt's für Literatursendungen, Ausschnitte von Büchern. Es gibt für das dritte Programm die Servicezeiten, also Verbrauchertipps, wo dann ganze Beiträge von uns gesprochen werden. Insofern ist das eine sehr, sehr vielfältige Tätigkeit. Und hin und wieder gibt's dann auch Berührungspunkte mit den Hörerinnen und Hörern, wenn wir dann live irgendwo dabei waren. Krimi-Festival beispielsweise im Ruhrgebiet, Mord am Hellweg, alle 2 Jahre ein sehr, sehr großes Festival, wo auch wirklich Krimi-Größen sich die Klinke in die Hand geben. Da bin ich auch schon 3-mal gewesen und habe dann eben neben dem Gast gesessen und die deutsche Version vorgelesen, Ausschnitte. Dann gibt es den Literaturmarathon, der dem einen oder anderen vielleicht was sagt, in Köln, auch vom WDR mitorganisiert. Lit Cologne, all diese Dinge, die mit Publikum dann eben stattfinden, soweit es ging und dann hoffentlich jetzt ja auch im Verlauf des Jahres wieder geht. Und das sind dann auch ganz besondere Momente, weil man natürlich sofort etwas merkt von der Atmosphäre, auch was zurückbekommt. Und das ist ja sowohl im Fernsehen als auch im Hörfunk sonst eher nicht gegeben.
Also das schreit jetzt förmlich nach einem Querverweis auf Hashtag Books and Sports, wo auch sich die Krimi-Größen von Poznanski, Strobel, Winkelmann und so weiter, also was die Autoren betrifft, wo die sich die Klinke in die Hand geben.
Ja, habe ich gesehen, ne? Christian. Finde ich super. Und ich hoffe, dass du mich zu einer dieser Sitzungen da nochmal einlädst, wenn es dann mit irgendjemandem
sehr, sehr gerne. Das Schöne ist tatsächlich, melden sich dann auch die Autoren selber. Und jetzt hat mir ein Autor dann noch eine E-Mail-Adresse von einem anderen Autoren geschickt. Also das ist schon auch ein bisschen was anderes als der Bereich, über den wir hier jetzt die ganze Zeit sprechen, über Fußball, wo es dann halt doch manchmal ein bisschen abgefahren ist und manchmal auch ein bisschen arg reglementiert ist, was ja in der Bundesliga das eine ist. Aber wenn wir jetzt auf den anstehenden September schauen, dann in der Champions League noch was anderes. Da bist du ja als Reporter noch mehr gefesselt in Gänsefüßchen, beziehungsweise in eine Zwangsjacke. Ist jetzt auch nicht besser.
Ja, als ich ja jetzt noch in der mehr, Bundesliga. Oder wir von Sky ja jetzt nicht mehr. Leider, weil wir eben die Übertragungsrechte an der Champions League nicht mehr haben. Aber du hast recht, die UEFA, die ist da nochmal ganz anders drauf als diejenigen, die für die deutsche Fußballliga die Dinge im Griff behalten und schauen, dass es alles den Regeln entsprechend geht. Also da ist wirklich, wer da aus seiner Zone raustritt, der läuft Gefahr, dass ihm da sofort einer auf die Zehen steigt und so. Manchmal fragt man sich auch, ob das wirklich notwendig ist, aber so sind sie halt.
Aber so waren die immer schon. Also ich erinnere mich zu meiner Zeit, dann habe ich Roberto Carlos, wer spricht den schon an, ne? Habe ich gesagt, Roberto. Und dann kam direkt so ein Ordner, don't talk to our players. Und den nächsten habe ich dann angefasst, don't touch our players. Also da war ich auch kurz vorm Rauswurf. Und das ist wirklich schon ein paar Tage her. Champions League ist natürlich dann auch ein relativ trauriger Abschied gewesen, weil die letzte Champions League Saison bei Sky war ja nun weit von dem entfernt, was vorher für dich Champions League war, oder?
Ja.
Wenn du eben über Edding oder wenn wir vorhin mal über Edinburgh gesprochen haben, dann gehörte zu Champions League ja auch immer die Reiserei. Auch wenn das jetzt weit davon entfernt ist, dass wenn du ein Spiel in Paris hast, dass du jetzt einmal Montparnasse und was weiß ich alles da rauf und runter dackeln kannst.
Ja, natürlich ist das so. Wenn du irgendwo reist, kriegst du ja, wenn du dich jetzt nicht anderthalb Tage in deinem Hotelzimmer verschanzt, automatisch ein bisschen was mit. Und das war über all die Jahre natürlich etwas ganz Besonderes. Also ich war in Donetsk beispielsweise. Ich wäre natürlich nie dahin gekommen. Es war zu einem Zeitpunkt da, 3 Monate später, da leider der Krieg ausbrach. Und als dann die Bilder von Donetsk kamen und unter anderem eben auch vom Stadion, wo ich halt ein Vierteljahr vorher war, da hat sich das nochmal ganz anders dargestellt. Das ist aber nur ein kleiner Exkurs. Aber natürlich Madrid und Manchester, das sind Reisen, die sind einfach schön, weil du halt was mitbekommst, weil du mit Menschen in Kontakt kommst, die englischen Kollegen beispielsweise auch mal abends zusammengesessen, die dann so von ihrer Arbeit berichten und sagen, ja, also Champions League ist für uns fast so ein bisschen Erholung, wenn wir hier in der Premier League ein Spiel haben wie City gegen Liverpool oder United gegen Liverpool, dann ist das vom Medienaufkommen nochmal eine Nummer größer. Da hatte ich mir gar keine Vorstellung von gemacht. Und das sind halt so Momente, die dann so im Kopf hängen bleiben. Am Abend vor dem Spiel sitzt du dann halt mit englischen Kollegen zusammen und kriegst dann halt auch mal einen Einblick in die Richtung. Oder du kommst eben, Beispiel Donetsk, an Orte, an die du normalerweise überhaupt nicht kommen würdest. Also Minsk war auch so ein Thema, wo ich dann einmal war. Und Moskau. Ich meine, ich bin in der Zeit groß geworden, wo Russland und Moskau und Kreml und Roter Platz, also das war so weit weg. Hätte ich nie gedacht, dass ich da irgendwann mal hinkomme. Nun ist der Kalte Krieg etc. zum Glück ja schon lange vorbei. Und trotzdem ist es ja nichts, wo du mal eben mal schnell einen Schlenker machst und dann mal schnell auf dem Roten Platz stehst. Und dann stand ich da und sehe diesen Kreml und das Lenin-Mausoleum und denke, das gibt's doch nicht. Du bist jetzt tatsächlich hier. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes.
Das ist es vor allen Dingen dann, wenn man wirklich dann angekommen ist auf dem Roten Platz. Weil wenn du von Moskau mit dem Bus erstmal reinfährst, denkst du, ach, bist du hier auf dem Kanal und guck mal, da ist Ikea und da ist der Supermarkt. Und dann irgendwann, Stunden später, durch irgendein Verkehrschaos hindurch, bist du dann wirklich auf diesem roten Platz. Was wirst du noch an der Champions League vermissen?
Na, ich glaube, das kann ich dann beantworten, wenn jetzt in ganz naher Zukunft, also in den nächsten Wochen, die ersten Champions League-Hymnen bei mir über den Fernseher flimmern oder aus dem Fernseher herausflimmern. Also ich meine, es ist so gewohnt und jedes Jahr aufs Neue haben wir alle Kommentatoren wie Redakteure uns darauf gefreut, dass es wieder losgeht. Ja, dass diese Hymne hat ja alleine schon was Episches. Und das dann eben sozusagen als Gast auf dem Sofa zu erleben, da bin ich selber mal gespannt drauf, was mir dann so durch den Kopf geht. Inwieweit es ein bisschen wehtut, ich vermisse. Aber klar ist natürlich, dass die Zusammenkünfte in den Stadien, ob das jetzt in Deutschland oder irgendwo anders in Europa gewesen ist, in einer kleinen Gruppe zu versuchen, das Beste so herauszuholen auf internationaler Ebene und dann natürlich auch mit dem deutschen Verein irgendwie mitzufiebern, dass das fehlt, das ja, wird schon deutlich spürbar sein. Da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube jetzt nicht, dass ich einen Haufen Tempotaschentücher brauche, aber es ist etwas, was mal da war und was eine Lücke hinterlässt.
Gut, vielleicht war dann die letzte Saison, wo es ja auch schon keine Reisen mehr gab, wo ja alle Spiele oder zumindest fast alle ja aus der Box kommentiert wurden, vielleicht hat die ja dann schon so ein bisschen diesen leisen Abschied vorbereitet.
Das mag sein, ja. Wobei, die deutschen Spiele haben wir dann ja schon noch aus dem Stadion gemacht. Aber klar ist es was anderes. Ich meine, da haben wir uns ja auch schon zigtausendmal drüber unterhalten, wenn der Publikum dabei ist, wenn die Fans da richtig steil gehen und so weiter. Das haben wir ja natürlich in der vergangenen Saison auch wieder nicht mehr gehabt. Insofern ist es vielleicht ein schleichender und leiser Abschied. Und auch da komme ich nochmal darauf zurück, was ich eingangs in Bezug auf meine Interviews und meine Wünsche diesbezüglich gesagt habe. Mal sehen, was so in den kommenden Jahren passiert. Ja, vielleicht kommt die Champions League auch nochmal zurück. Vielleicht will mein Sender dann, dass ich weiter etwas über den Fußball erzähle. Und vielleicht habe ich sogar nochmal die Gelegenheit, in dieser Region etwas zu machen. Wer weiß? Ich wäre bereit. Sagen wir mal so.
Wir haben vor kurzem mit Uli Potowski gesprochen, der ja nun auch dieses ganze Rechte-Ding, ich bin ja auch allein dreimal umgezogen, weil die Bundesliga-Rechte dann wechselten. Das ist halt dann irgendwie Job-immanent. Aber das Schöne ist ja auch, also wir haben es vorgelebt, wenn ich bei dir höre, Hamburg und so weiter, dann hast du es auch vorgelebt, das, was heutzutage normal ist, dass man ein bisschen mehr unterwegs ist als jetzt vielleicht früher, wo man dann 50 Jahre an einem und demselben Ort gewohnt hat und immer nur über einen und denselben Verein gesprochen hat.
Ja, wobei ich dir ganz ehrlich sage, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass es etwas ruhiger wird. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, pass mal auf, hier kriegst du garantiert, dass du bis zum Eintritt in dein Rentenalter mit der Fußball-Bundesliga zu tun hast, und der Sender heißt so und so und das gilt jetzt für die nächsten 15, 17, 18 Jahre oder so, dann würde ich das natürlich liebend gern so machen. Aber die Realität sieht halt anders aus. Insofern hast du recht. Wir sind alle mit Rechteperioden groß geworden und ja, die enden nun mal und es gibt offensichtlich immer mal wieder Interessenten und genügend Geldgeber, die dann meinen, damit irgendwie Geld verdienen zu können. Und dann sind die Rechte auf einmal woanders. Und dann gilt es sich eben umzuorientieren. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich den WDR als zweites Standbein noch habe, weil du dir halt in diesem Bereich nicht sicher sein kannst, dass du von A bis Z deines Berufslebens bei einem Sender verbringst, mit eben den entsprechenden Rechten.
Deshalb hat mein Großvater immer schon gesagt, ein Stuhl auf drei Beinen kann nicht umkippen. Und damit kommen wir dann auch tatsächlich zur letzten anstehenden Aufgabe. Ich darf mich verabschieden schon und Martin ist jetzt derjenige, der den Satz noch los wird, den er noch loswerden will, die Antwort noch gibt auf deren Frage, deren passende Frage er dazu nicht gehört hat oder einfach das, was ihm sonst noch so gerade auf dem Herzen liegt. Danke und tschüss und Martin.
Ich bin froh, dass ich jetzt seit über 20 Jahren diesen Beruf machen kann und hoffe, ihn noch ganz lange machen zu dürfen, weil er mir unglaublich viel Spaß bringt, weil es Leidenschaft ist und ich mir nichts anderes vorstellen möchte. Das erfüllt mich und ich wünsche allen, die jetzt zugehört haben, dass es ihnen ähnlich ergeht, denn Arbeitszeit sollte was mit Leidenschaft zu tun haben und nicht mit Leiden.
Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.